This podcast is brought to you by LMU Munich.
Willkommen bei Tonspur Forschung, dem neuen Podcast der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mein Name ist Annik Rubens und mich hören wir da gerade durch den herbstlichen Regen laufen. Mal rein ins Gebäude. Ich bin nämlich unterwegs zu Professor Dr. Till Rönneberg. Er beschäftigt sich mit Chronobiologie und da ist er auch schon.
Wir brauchen einen Kaffee. Ja. Mal in der Zwischenzeit.
Dankeschön. Ein richtiger Wirbelwind. Dieser Mann schüttelt mir die Hand, merkt, dass sie eiskalt ist, verordnet mir einen Kaffee und ist schon wieder weg. Das ist also Till Rönneberg. Geboren 1953 in München, Professor am Institut für Medizinische Psychologie an der LMU. Hier an der LMU hat er Biologie studiert und promoviert. Und seit 88 ist er hier am Institut. Wenig später sitzen wir in seinem Büro. Es hat eine große Fensterfront, ist für einen Forscher relativ aufgeräumt und ordentlich. Die Tür ist innen mit grünem Tafellack gestrichen, sodass man mit Kreide auf ihr schreiben kann. Praktisch. Rönneberg sitzt an seinem Laptop, nicht auf der schwarzen Couch, die im Raum steht.
Die Couch ist da, weil sie da steht. Ich benutze sie als Couch nie.
Ah ja, also nicht für Nickerchen oder so, wie man bei einem Mann vermuten könnte, der sich mit der inneren Uhr beschäftigt. Was ist das eigentlich mit der inneren Uhr?
Wie viel Zeit haben Sie?
Genug, zum Glück. Wir sind ja hier im Podcast. Also werden wir uns jetzt mal ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigen. Was ist nun also diese innere Uhr?
Das ist ein angeborener Mechanismus, der sich in den Tag hinein einbettet. Das heißt, wir sind alle Menschen, deren Tage 24 Stunden dauern. Und zwar nicht nur draußen, sondern auch die Tage, wenn wir gesunde Menschen sind, auch die Tage in uns. Das heißt, die sind auf 24 Stunden alle eingepasst. Nun passen sich aber die Menschen je nach Chronotyp später oder früher in den Tag ein. Und das liegt wirklich an ihrer Genetik. Das heißt, wenn sie Spättypen sind, dann kommt das Signal, auch wenn sie müde oder erschöpft sind, sehr spät, zu dem sie dann wirklich einschlafen können. Das Fenster, das von der inneren Uhr fürs Schlafen bereitgestellt wird, ist einfach später.
Da war es, das Wort. Chronotyp. Auf einer Internetseite kann man einen Fragebogen ausfüllen für Till Rönneberg. Moment, wir machen das jetzt mal. Oje, die Internetadresse ist viel zu lang. Ich habe sie jetzt mal verkürzt in tinyurl.com/innere-uhr in einem Wort. Unbedingt mitmachen. Ich bin gerade mittendrin und bei mir kommt dann am Ende raus, dass ich ein moderater Spättyp bin. Also Eule, nicht Lerche. Das hatte ich mir allerdings schon gedacht. Und wie wir gerade gehört haben, ist das offenbar genetisch bedingt. Auch das kann ich nur bestätigen. Mein Vater ist ebenfalls eine Nachteule, seine Schwestern auch. Im Alter komme ich mir immer ein wenig faul vor, wenn ich länger schlafe als andere. Ich habe das Gefühl, von lauter Lerchen umgeben zu sein, von lauter Frühaufstehern. Aber Till Rönneberg weiß es besser.
Die meisten Menschen sind gar keine Frühaufsteher, sondern sie sind, wie sie, moderate Spättypen. Und für die ist es machbar, um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufzustehen, um dann um 8 oder um 9 Uhr bei der Arbeit zu sein. Sie haben sich daran gewöhnt, sie denken nicht drüber nach. Aber was die eben feststellen, vor allen Dingen, wenn sie nicht unbedingt junge Kinder haben, ist, dass sie an Wochenenden unglaublich lange schlafen. Weil sie nämlich unter der Woche ein Schlafdefizit aufbauen. Ihre innere Uhr sagt ihnen zu spät, dass sie einschlafen sollen. Der Wecker sagt ihnen viel zu früh, dass sie aufwachen wollen. Diese Menschen kriegen alle zu wenig Schlaf unter der Arbeitswoche. Und die Diskrepanz zwischen dem, was wir leben sollen und dem, was unsere innere Uhr eigentlich idealerweise möchte, diese Diskrepanz nennen wir den sozialen Jetlag. Denn das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich plötzlich mich in einer Zeitzone wiederfinde, die nicht meiner eigenen entspricht. Nur im Gegensatz zu einem Reise-Jetlag, in dem ich nach New York geflogen bin und jetzt in einer vollkommen falschen Zeitzone bin oder in einer anderen Zeitzone bin, kann ich mich jetzt gar nicht daran gewöhnen, wenn es sich um eine Zeitzone bei mir zu Hause handelt, zu der ich falsch liege. Denn in New York, da gibt es einen anderen Hell-Dunkel-Wechsel und der wird meine innere Uhr wieder synchronisieren. Während hier bin ich ja gerade, weil der Hell-Dunkel-Wechsel hier in München so ist, bin ich ein Früh- oder ein Spättyp. Und wenn ich dann entgegen dieser inneren Zeiten leben muss, dann bekomme ich eventuell zu wenig Schlaf. Und die Konsequenzen von zu wenig Schlaf, die kennen wir. Das ist eine Anfälligkeit für Ansteckungen, das ist nicht mehr so lernfähig, man kann nicht mehr so gut mentale Aufgaben erfüllen, das Gedächtnis funktioniert nicht mehr ganz. Also es gibt ganz viele Konsequenzen von Schlafmangel.
Schlafmangel hat man ja unter anderem auch durch kleine Kinder, die scheinbar nie dann schlafen, wenn wir Erwachsene es gerne hätten. Auch Till Rönneberg musste da durch.
In der gesamten Schulzeit meiner Kinder war ich tagsüber müde. Nun bin ich tagsüber nie müde. Und zwar nur deshalb, weil ich meinen Schlaf optimal schlafen kann, nämlich zu der Zeit, wo meine innere Uhr am bereitesten ist, diesen Schlaf durchzuführen. Die macht das nämlich ganz aktiv. Ich versuche, so zu arbeiten, dass ich meine von innen heraus bestimmten Schlafzeiten einhalten kann. Das heißt, ich gehe relativ spät ins Bett und fange auch relativ spät wieder an zu arbeiten, arbeite dann aber sehr oft eben bis 2 Uhr nachts, schlafe tagsüber nie, denn da ich ja eh als Spättyp relativ spät erst einschlafen kann, würde ich das noch schwieriger machen, wenn ich mir tagsüber ein bisschen Schlaf gönnen würde, dann würde ich abends noch später einschlafen. Also das würde ich nie tun. Und das würde ich auch jedem, der versucht, früher einzuschlafen, nicht raten zu tun.
Kinder sind am Samstag um 6 Uhr fit. Wir könnten gerne mal bis Mittag dösen.
Als Kinder sind wir Frühtypen. Dann wären wir in unserer Jugend und Pubertät immer später, erreichen dann eine für die meisten Menschen völlig unbegreifliche Fähigkeit, bis in die Morgenstunden aufzubleiben und weit in den Tag hinein zu schlafen. Und bei Frauen mit 19,5 und bei Männern mit 21 kippt das dann wieder um. Und dann werden wir langsam unser Leben lang früher, bis wir dann als Greise so früh sind, wie wir als Kleinkinder waren.
Problemfälle sind vor allem Teenager.
Jugendliche sind so spät dran, dass es einfach ein Blödsinn ist, die morgens um 8 in die Schule zu holen, weil für die Hälfte von ihnen bedeutet das die interne Mitternacht. Das sollen sich einfach Erwachsene mal vor Augen führen, wenn wir sie alle zu ihrer internen Mitternacht, das ist durchschnittlich um 4 Uhr morgens, in eine Schulbank setzen, wie aufmerksam sie dann sind und wie gut sie dann lernen können. Und viele Leute fragen immer, ja, kann man sich denn daran nicht gewöhnen? Und dann kommen wir zurück auf diese Frage, ist das angeboren und wie weit kann man das beeinflussen? Gewöhnen kann man sich eigentlich nicht daran, gegen die innere Uhr zu leben. Man kann Kompensationsstrategien entwickeln. Man kann das Beste draus machen, aber einfach, dass man sagt, wenn man das lang genug macht, dann kann man auch früh aufstehen, wie das die meisten Lehrer immer von Jugendlichen denken, ist nicht drin.
Weiter in unserer Spurensuche. Wie beginnt unser Tag normalerweise? Ganz klar hiermit. Ach, schreckliches Geräusch. Kurz darauf, dann bei den meisten Leuten dieses Geräusch. Denn ohne Kaffee kann man um diese Uhrzeit kaum wach werden. Viel schöner wäre es natürlich, wenn wir von diesen Geräuschen geweckt würden. Und von der Sonne, die uns an der Nasenspitze kitzelt. Aber diesen Luxus können sich in unserer Gesellschaft die wenigsten leisten. Wir stehen auf, wenn es uns die äußere Uhr sagt, nicht die innere. Diese innere Uhr haben wir aber trotzdem. Und der ist es völlig egal, was der Wecker gerade von ihr will. Sie richtet sich nach dem Licht.
Was passiert, ist, dass diese innere Uhr, egal welcher Chronotypus man ist, durch Licht vor allen Dingen gestellt werden muss. Und die Tatsache, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass die meisten Menschen eigentlich moderate Spättypen sind, ist eine industrielle Charakteristik. Aus der landwirtschaftlichen Berufswelt kennen wir das nicht. Das kennen wir auch eigentlich bei keinem Menschen, der draußen arbeitet, weil diese Menschen sehr viel stärkere Zeitgeber, wie wir das nennen, also das Licht und die Dunkelheit, das ist der Zeitgeber für unsere Uhr, der unsere innere Uhr einstellt, weil die sehr viel mehr Licht bekommen und mehr Licht heißt für die meisten Menschen auch etwas früher im Chronotypus dran sein.
Licht ist wichtig für unseren Körper. Bei Menschen in Skandinavien hat man festgestellt, dass sie in extrem dunklen Zeiten mehr zu Depressionen neigen, mehr Alkohol trinken und auch die Selbstmordrate steigt. Wir brauchen also Licht. Kein Problem, möchte man meinen. Wir haben ja elektrisches Licht, oder? Also stelle ich meine innere Uhr einfach, indem ich nachts das Licht anknipse und meinem Körper einen wunderbaren Tag vorgaukle.
Die innere Uhr ist gewöhnt, richtig Licht zu bekommen. Im Laufe der Evolution hat die immer gelebt mit dem Wissen, das Geringste, was ich tagsüber zur Mittagszeit kriege, ist das, was ich an einem sehr, sehr regnerischen Gewittertag kriege. Jetzt ist es aber so, wenn ich mich in einem gut ausgeleuchteten Büro aufhalte, in einem Innenraum aufhalte, dann kann ich froh sein, wenn ich in diesem Raum mehr als 400 Lux, das ist einfach so eine Messgröße, erreichen kann. Bei dem regnerischsten, dunkelsten Tag draußen, zu Mittag, haben wir 10.000 Lux. bei einem unbewölkten Tag weit über 100.000 Lux. Das heißt, wenn ich mich in eine Isolation begebe, das heißt, indem ich nur eben entweder die 400 Lux oder Dunkelheit bekomme, dann kann ich damit diese innere Uhr wunderbar synchronisieren. Wenn ich aber ein Mischleben führe, wie wir das alle tun, indem wir auch mal nach draußen gehen oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit nach Hause Licht draußen mitbekommen, dann kommt die innere Uhr nicht durcheinander, aber dann weiß sie, wo der wahre Tag ist. Der ist nämlich draußen, zu den Zeiten, in denen das Sonnenlicht vorhanden ist. Man muss diese Dinge alle bedenken, wenn man über den Einfluss von Licht auf die innere Uhr nachdenkt. Und bedenken, dass draußen einfach viel mehr Licht ist als drin.
Bei Apple lässt sich die innere Uhr also nur schwer. Möglich ist das aber zum Beispiel bei Arbeitern auf einer Ölbohrinsel. Die sind dort für 3 Wochen zum Beispiel, leben relativ isoliert und sie machen sich einen künstlichen Tag- und Nachtrhythmus. Ihr Arbeitsplatz ist hell, die Schlafkammer dunkel. Andere Räume gibt es eigentlich nicht. Ein normaler Schichtarbeiter allerdings hat da mehr Probleme, denn der steht nach seiner Schicht zum Beispiel 20 Minuten an der Bushaltestelle und schon hat sich seine innere Uhr anhand der Sonne wieder eingestellt und weiß, was Sache ist. Und das ist nicht gut für den Menschen.
Da ist jetzt die Statistik so, dass wir wirklich zeigen können, dass Schichtarbeit kränker macht. Wir wissen allerdings noch nicht genau, über welche Mechanismen. Und wahrscheinlich sind das auch sehr unterschiedliche Mechanismen. Also einmal, wenn man als Schichtarbeiter mehr Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt hat als andere Arbeiter, dann kann das eine direkte Folge sein. Denn es ist so, dass auch die Verdauungssäfte von der inneren Uhr her kontrolliert werden. Und wenn ich also in einer Nachtschicht bin, muss ich ja irgendwie in diesen 8 Stunden was zu mir nehmen. Also die meisten trinken auch viel Kaffee oder Coca-Cola oder irgendwelche anderen koffeinhaltigen Getränke. Essen natürlich was, weil sie auch teilweise schwer arbeiten am Hochofen oder also es ist richtig schwere körperliche Arbeit teilweise. Das Essen kommt dann in einen Magen, der eigentlich schläft. Ja. Gleichzeitig versuchen sie dann zu schlafen, wenn der Magen sagt, ach jetzt wäre mir aber so richtig nach Essen und dann isst man ganz lange nichts. Das heißt, also da wird das System richtig überfordert und arbeitet dann gegen sich selber. Und das könnte also, man könnte schließen, dass alle Krankheiten des Magen-Darm-Traktes direkte Ursachen der Schichtarbeit sind.
So schlecht die Schichtarbeit für Menschen auch sein mag, in absehbarer Zeit wird sie wohl nicht abgeschafft werden können. Genau hier könnte aber Rönnebergs Forschung helfen.
Ich bin relativ optimistisch, dass man mit einer guten Forschung, und dazu brauche ich auch noch das Interesse von Geldgebern, der EU und anderen Geldgebern, die begreifen, ja, da muss weiterhin Grundlagenforschung gemacht werden, damit wir dieses Problem lösen. Ich bin aber zuversichtlich und optimistisch, dass man es relativ gut lösen kann, wenn man denn beachten würde, dass es einen dermaßen großen Unterschied in den Individuen und ihren inneren Uhren gibt.
Ein anderes Problem zu lösen ist noch schwieriger, denn es gibt noch eine Bevölkerungsgruppe, die ein Problem mit der inneren Uhr hat. Blinde. Nicht alle Blinden, aber jene, die auch keine Hell-Dunkel-Veränderungen mehr wahrnehmen können.
Deren innere Uhr verhält sich jetzt so wie die von den früheren Versuchspersonen in einem Bunker. Wir sind ja auf die, Aschoff war der Pionier draußen in Erlangen-Andechs, hatte er sein Max-Planck-Institut.
Da muss ich kurz unterbrechen. Aschoff, das war Jürgen Aschoff, 1913 in Freiburg geboren, 1998 gestorben und Mitbegründer der Chronobiologie. Er war Biologe und Verhaltensphysiologe und arbeitete am Max-Planck-Institut. Später wurde er Direktor des Max-Planck-Instituts in Andechs hier in Bayern. Dort baute er dann auch den bekannten Bunker, in dem Menschen und Tiere isoliert von der Umwelt beobachtet werden konnten, um zu sehen, wie sie ohne das Tageslicht ihre innere Uhr einstellten. Till Rönneberg ging mit Aschoffs Kindern in die Schule und kam so in Berührung mit der Faszination der Chronobiologie. Aber zurück zu den Blinden.
Er als erster Menschen in eine zeitliche Isolation, also in einen Hügel hineingebauten Bunker gesteckt hat. Die hatten keine Uhren, kein Licht-Dunkelwechsel, nichts und lebten dort unten und hatten jetzt eine innere Uhr von ungefähr 25 Stunden. Mal im Durchschnitt. Ja? Es gab schnellere und langsamere und so weiter. Und jetzt überlegen Sie sich, was passiert mit einem blinden Menschen, dessen innere Uhr hervorragend funktioniert, den aber der Licht- und Dunkelrhythmus nicht mehr erreicht. Dessen innere Uhr ist jeden Tag ungefähr eine Stunde später dran. Das heißt, nach 12 Tagen sind diese armen blinden Menschen Nachtschichtarbeiter, weil die innere Uhr genau um 12 Stunden außer Phase mit der eigentlichen Arbeitszeit ist, die die ja auch machen müssen. 12 Tage später sind sie dann wieder ganz normal, können wunderbar schlafen nachts und sind nicht müde tagsüber. Aber dieses Beispiel zeigt uns, wie sehr die innere Uhr auf Licht und nicht auf irgendwelche Wecker, Gongsignale, Essenszeiten, Aktivitätszeiten angewiesen ist. Denn was ich gehört habe von dem Bedürfnis der Blinden, die Welt mit allen möglichen Strohhalmen noch zu verstehen. Da werden Sinne verbessert, die wir Sehenden völlig vernachlässigen, weil man das Nichtsehen kompensieren möchte. Wenn ein Blinder oder die innere Uhr eines Blinden auch nur durch irgendwelche sozialen Faktoren gestellt werden könnte, würde das System sofort machen. Denn der Zustand des periodischen Schichtarbeiters ist ein sehr unangenehmer. Aber die innere Uhr kann das nicht, weil sie braucht Licht.
Jetzt wird es aber langsam Zeit für eine Erklärung, was es denn nun mit dieser inneren Uhr auf sich hat.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gehen und das schalten Sie jetzt an. Und dieses Gehen wird ja abgelesen, es wird eine Kopie davon gemacht. Die Kopie dieses Gehens wird aus dem Zellkern geschickt. Von diesem Bauplan-Kopie wird jetzt ein Protein, ein Eiweißstoff gebaut, welches man als Werkzeug oder als Baustoff in der Zelle braucht. Dieses Uhrenprotein verschafft sich jetzt wieder Zugang zurück in den Zellkern, sucht die Maschinerie, die ihre eigenen Blaupausen gerade gebaut hat, setzt sich auf die drauf und sagt, so, jetzt macht mal keine mehr. Worauf die Blaupausen, also die Kopien der Blaupausen irgendwann mal verschwinden, Proteine irgendwann mal verschwinden und dann auch das Protein verschwindet, das seine eigene Produktion abgeschaltet hat. Und dann kann der ganze Prozess wieder von vorne beginnen. Das heißt, wir haben einen negativen Kreisprozess, Negative Feedback, wie wir das nennen, der dafür sorgt, dass es zu einer Schwingung kommt. Und diese Schwingung dauert ungefähr 24 Stunden. So, das ist auf molekularer Ebene. Das kann die einzelne Zelle im Meer kann das auch schon.
Ich fürchte, wir brauchen es noch genauer. Wo sitzt denn nun diese innere Uhr?
Wir wissen, dass praktisch jede Körperzelle, die wir haben, eine eigene innere Uhr hat, so eine biochemische, wie das die einzellige Alge im Meer auch hat. Woher soll aber jetzt die Leberzelle wissen, wie viel Uhr ist es? Denn das Wichtigste an einer inneren Uhr ist ja, dass es genau mit der zyklischen Umwelt getaktet ist, sonst nützt sie gar nichts. Brauche ich also eine Instanz. Und diese Instanz muss sozusagen ein Big Ben unseres Systems sein, zu dem alle anderen Zellen aufblicken können, in Anführungsstrichen, und sagen, aha, so viel Uhr hat es also. Das heißt, dieses System muss Botenstoffe oder auch Nervenimpulse an den Körper hinausschicken und sagen, jetzt ist Tag, jetzt ist Tag, jetzt ist Tag, nein, es ist Abend, es ist Nacht, morgen, es ist Morgen und so weiter. Ununterbrochen die Information weitergeben, welche Tageszeit es hat. Was muss also gleichzeitig geschehen? Dieser Big Ben muss Zugang haben zu den Augen. Das heißt, wir brauchen einen neuronalen kleinen Apparat, der diese Funktionen vollziehen kann. Und dieser Apparat sitzt in der Tat über der Kreuzung der Sehnerven, heißt daher Nucleus suprachiasmaticus, also der kleine Kern, der über der Sehnervenkreuzung liegt und wird SCN abgekürzt. Dieser SCN blickt über die Augen hinaus in die Welt und weiß genau, ob es Licht oder dunkel ist und gibt diese Information dann weiter an all die anderen Uhren in allen anderen Zellen in unserem Körper.
Jeder von uns kann die eigene innere Uhr bestens beobachten und zwar am 25. Oktober. Dann wird die Zeit umgestellt von der Sommer- auf die Winterzeit.
Diese Zeitumstellung ist ein Segen für die Menschheit. Das Auftauchen von Herz-Kreislauf-Krankheiten in den Wochen nach dieser Zeitumstellung ist sehr gering, sehr viel geringer als im Durchschnitt des Jahres. Diese Zeitumstellung ist kein Problem.
Zeitumstellung ein Segen für die Menschheit? Wohl nur die im Winter.
Wir müssen uns mal überlegen, was bei der Zeitumstellung generell passiert. Denn was die Zeitumstellung eigentlich ist, ist ein gemeinsamer Beschluss, in dieser Zeit eine Stunde früher zur Arbeit zu gehen, damit wir diesen Entschluss nicht so merken, stellen wir die Uhr um. Es ist nichts anderes als ein gemeinsamer Beschluss, eine Stunde früher zur Arbeit zu gehen. Und jetzt am 25. Oktober beschließen wir, okay, jetzt gehen wir eine Stunde später zur Arbeit, als wir es den Sommer über getan haben. Ein Stündchen ist ja nicht so viel. Soll man sie ja nicht so haben. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann ist es ganz erstaunlich, und das habe ich alles früher auch nicht gewusst, erst seitdem ich das untersucht habe, dass da viel, viel mehr passiert, als so ein Stündchen mal schnell die soziale Zeit umstellen.
Mal beobachten, was mit unserem Körper passiert während dieser Zeit. Angenommen, ich stehe um 7 Uhr auf. Angenommen. Vor 4 Wochen stand die Sonne vor mir auf. Es war schon hell draußen. Jetzt ist es andersrum. Erst stehe ich auf, dann wird es hell. Durch die Zeitumstellung nun werden wir 4 Wochen zurückgeworfen. Im Frühjahr ist es genau andersrum. Auch da werden wir 4 Wochen zurückgeworfen, sozusagen zurück in die Dunkelheit. Die innere Uhr muss das irgendwie mitmachen.
Und das hatten wir einmal gezeigt in einer Arbeit, dass das durchaus Konsequenzen haben könnte für die inneren Uhren der Menschen, gerade im Frühjahr, weil selbst 4 Wochen nach der Zeitumstellung viele von den Rhythmen, die wir so täglich leben, überhaupt nicht umgestellt sind. Wir konnten sie dann nicht noch länger verfolgen. Aber ich gehe davon aus, dass gerade bei relativen Spättypen die innere Uhr diese Umstellung im Frühjahr nicht mitmacht. Sondern noch schlimmer, wenn wir die Zeitumstellung nicht hätten, wenn diese Unterbrechung, in der wir um 4 Wochen zurückgeworfen werden, gar nicht da wäre, könnte sich das System relativ gut mit dem früher werdenden Sonnenaufgang früher bewegen. Jetzt kommt aber die Zeitumstellung. Das System sagt jetzt, kapiere ich gar nichts mehr, ich mache nicht mehr mit. Die Folgen davon sind ganz einfach, dass wir letztendlich durch die Sommerzeitumstellung bei einem Gros der Bevölkerung diesen sozialen Jetlag um 1 Stunde vergrößern. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was die innere Uhr leben möchte und dem, was wir leben müssen aufgrund von Berufsleben, diese Diskrepanz wird um 1 Stunde noch vergrößert. Mit allen Konsequenzen. Schlafmangel, mehr Rauchen, mehr unter Stress stehen und so weiter und so fort, was wir alles zeigen können.
Was wird nun aber hier, genau hier in der Goethestraße 31 in München, erforscht? Wer diese Frage stellt, sollte eigentlich ein
Wie viel Zeit haben Sie?
an den Kopf geworfen bekommen. So viel passiert hier, aber Rönneberg zählt auf.
Was wir hier machen, ist Molekularbiologie. Wir versuchen herauszufinden, wie Moleküle, in diesem Fall in einem einfachen, primitiven Schimmelpilz, eine tickende 24-Stunden-Uhr innerhalb einer Zelle bauen. Die andere Fragestellung ist, können wir über intelligente Modelle ein bisschen mehr Fantasie entwickeln, wie das passieren könnte? Und da haben wir große Fortschritte gemacht. Über Computermodellierungen konnten wir Dinge entdecken und voraussagen, die uns vorher nicht eingefallen wären. Das nächste ist, dass wir eine Epidemiologie der inneren Uhr machen. Das heißt, wir haben eine Datenbasis, wo ich jeden, der da drin noch nicht war, bitte dort hineinzugehen und seine Schlafzeiten bekannt zu geben. Er oder sie bekommt dann auch eine Antwort in Form eines PDFs. In dieser Datenbasis haben wir jetzt 85.000 Menschen in Zentraleuropa. Wir bauen aber in Osteuropa, in Indien, in Australien, in Japan und so weiter andere Datenbasen, in Brasilien. Andere Datenbasen auf, sodass wir eine weltweite Vergleichsstudie machen können, wo wir dann sehr viel erfahren über Mechanismen, die wir vorher noch gar nicht kannten. Wir haben zum Beispiel einen ganz systematischen Zusammenhang zwischen Breitengrad und Chronotypus. Je weiter nördlich, desto später ist der Chronotypus und je weiter südlich, desto früher ist der Chronotypus der Bevölkerungen. Jetzt kann das viele Gründe haben, aber die Beobachtung selbst ist spannend und man muss ihr hinterher jagen und fragen, warum ist das so? Jetzt können wir aber auch diese weltweite Epidemiologie ausnutzen, indem wir wiederum eine Verbindung herstellen zur Genetik. Wir können Menschen bitten, ihre DNA anonym zu spenden. Und dann kann man anfangen, Assoziationen zwischen verschiedenen Genen und der Ausprägung der inneren Uhr zu untersuchen. Das ist etwas, was ich sehr spannend finde, obwohl ich ein bisschen ungeduldig bin, weil ich gerne Rechenkapazität haben würde, die so 100.000 Gene miteinander spielen lässt. Aber das geht noch nicht. Und jetzt gehen wir, weil ich glaube, dass man mit den Erkenntnissen, die man so in seinem wissenschaftlichen Alltag erreicht, muss man wieder zurück in die Bevölkerung. Das heißt, wir gehen zurück und da gibt es eben ein Volksproblem der modernen Gesellschaft, das mit wachsenden Zahlen 20% der arbeitnehmenden Bevölkerung betrifft, ist die Schichtarbeit. Und da wir nun gezeigt haben, nicht wir alleine, sondern alle Menschen, die daran forschen, gezeigt haben, dass in der Tat Schichtarbeiter kränker werden im Laufe der Zeit als solche, die normal arbeiten, wollen wir auch wieder über viele Ebenen hinweg untersuchen, ob man die Schichtarbeit nicht intelligenter machen kann und vor allen Dingen, ob man nicht herausfinden kann, was ist denn das, was Krankheitsvermehrung und Schichtarbeit wirklich verbindet, sodass wir diese Verbindung durchschneiden.
Zeit mal selber schauen zu gehen. Wir verlassen das Büro von Till Rönneberg und gehen einen langen Gang entlang. Ein typischer Universitätsgang mit grauem Fußboden und mit allerlei Forschungspostern und Bekanntmachungen an den Wänden. Wo in anderen Stockwerken wohl eine Teeküche wäre, stehen wir mitten in einem kleinen Labor. Hier liegen lange Plastikröhrchen, gefüllt mit einer gelartigen Masse.
Die macht nicht so tolle Sachen, ne, im Vergleich zu der hier.
Ah, jetzt sehe ich.
Sie sehen
okay.
Das jetzt.
Ja, genau.
Man sollte
genau.
Es am besten auf dunkle Hintergründe halten.
Ja.
Was man sehen kann, ist Folgendes. Alle 4 bis 5 Zentimeter befindet sich im Röhrchen ein lachsfarbener Staubstreifen. Alle 24 Stunden sondert dieser bestimmte Schimmelpilz nämlich Sporen in die Umwelt ab und die sind hier sichtbar. Das alles macht der Schimmelpilz in völliger Dunkelheit. Bringt man seine Gene durcheinander, macht er das plötzlich in einem anderen Takt. Die Staubstreifen sind zum Beispiel alle 1 bis 2 Zentimeter zu sehen.
Dieser Pilz heißt Neurospora crassa. Das sind fetthaltige Sporen, wie Neurone aussehende fetthaltige Sporen, das ist ganz egal. Aber er ist eigentlich ein ganz berühmter Pilz, denn er ist in Paris in den Bäckereien entdeckt worden. Er kommt eigentlich aus Indien, wo er übrigens benutzt wird, um, und so ungefährlich ist er, jetzt ist die Tiefkühltruhe angesprungen, wo er, weil er so schön rot ist, für Nahrungsmittelfarbe benutzt wird. Aus ihm wird rote Nahrungsmittelfarbe verwendet.
Das heißt, er ist auch nicht giftig oder so?
Er ist überhaupt nicht giftig. Mhm. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die gegen die Sporen eine Allergie entwickelt haben, aber in meiner Laufbahn habe ich noch keinen Studenten gesehen, der also niesen musste, weil er mit Neurospora gearbeitet hat. Die sind irgendwie, das ist ein ganz, ganz netter Pilz.
Hier wird also geschüttelt und tiefgefroren und noch allerlei mehr. Ab ins nächste Labor.
Wie lange sind Sie schon hier?
Seit 88 schon.
Ah, okay.
Während wir da hingehen, kann ich kurz erwähnen, dass Till Rönneberg sein Wissen in ein Buch gepackt hat. Wie wir ticken. Zeitgeschichten der inneren Uhr wird es heißen. Und es erscheint im Februar 2010 im Dumont Verlag.
Hier sieht es jetzt moderner aus, weil wir hier die ganzen molekularbiologischen Dinge untersuchen. Das heißt, hier werden Gele laufen gelassen, hier trennen wir Dinge auf, wir extrahieren die DNA, die RNA und die Proteine und alles Mögliche, damit wir die angucken können. Wir haben hier PCR-Maschinen, also die moderne Molekularbiologie, wie sie die Menschen, die sie machen, alle kennen. Und die Leute, die sie nicht machen, für die ist es eigentlich uninteressant.
Braucht man viel Geduld?
Man braucht wahnsinnig viel Geduld, weil immer alles schief geht. Meine Frau, die natürlich zu oft gehört hat, dass irgendwas schiefgegangen ist, hatte immer diese schöne Ausrede, dass je spannender etwas ist, was man entdeckt, desto mehr wehrt sich die Natur durch irgendwelche Widrigkeiten, dass sie das entdeckt, dass es entdeckt wird.
So sehr sich die Natur nach dieser Theorie aber auch wehrt, ihre Geheimnisse preiszugeben, sie hat die Rechnung wohl nicht mit den vielen Forschern gemacht, die ja auf den Fersen sind. Heute haben wir die Tonspur von Chronobiologe Till Rönneberg verfolgt. In der nächsten Folge in einem Monat geht es dann ins Reich der Dinosaurier. Denn auch die scheint es hier in München zu geben. Ich werde sie finden. Bis dahin, frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.